Äthiopien. Dort fing vor anderthalb Jahren ein Krieg an, nachdem im Zuge der Corona-Pandemie die Wahlen verschoben wurden und die Region Tigray im Norden des Landes beschlossen hat, sie aber trotzdem durchzuführen und diese Direktive der Bundesregierung zu ignorieren. Diese ist daraufhin infolge eines angeblichen Angriffs von tigrayischen Milizen auf eine Militärbasis in die Region einmarschiert. Es folgte ein brutaler Bürgerkrieg für die nächsten Monate. Viele Menschen wurden aus den Gebieten vertrieben. Es kam zu Verletzungen von Menschenrechten, zu Kriegsverbrechen, in diesem Zusammenhang Massaker an Zivilbevölkerung von allen möglichen Seiten. Die Lage wurde immer unübersichtlicher, was unter anderem auch daran lag, dass für eine ganz lange Zeit in diesem Gebiet alle JournalistInnen ausgewiesen wurden oder an ihrer Arbeit gehindert wurden. Internationale Presse wurde komplett rausgeschickt. Der Konflikt hat nochmal auch das Nachbarland Eritrea mit reingezogen, welches teilweise auf Seiten von Äthiopien praktisch sich an den Kämpfen beteiligt hat. Das Ganze ist ein bisschen zurückzuführen auch auf die Geschichte, denn die Regierungspartei in Tigray war 30 Jahre lang an der Macht in Äthiopien und ist da bekannt für den Krieg, der da mit Eritrea geführt wurde unter diesem Regime. Und nun ist es tatsächlich so, dass es ein Waffenstillstandsabkommen zwischen Tigray und der äthiopischen Regierung gibt, also zwischen der autonomen Region sozusagen und der Bundesregierung, und es auch endlich wieder möglich ist, humanitäre Hilfsgüter zu liefern in zunehmenden Mengen. Und die Hoffnung ist groß, dass es jetzt zu einem Friedensprozess kommen wird. Zuletzt gab es Berichte davon, dass die Befreiungsfront von Tigray, die da die Kämpfe führt in Tigray, es gelungen ist, eine eritreische Offensive zurückzuschlagen und auch wieder Gefangene freigelassen hat. Es scheint so, als ob das Ganze sich so ein bisschen beruhigt hat. Gleichzeitig gibt es aber in Äthiopien Massenverhaftungen, unter anderem in der Amhara-Region, wo auch Unruhen gegen die Regierung laut werden. Und insgesamt ist die Lage weiterhin volatil, kann jederzeit eskalieren. Doch innerhalb von 10 Tagen, so die Nachricht von Reporter ohne Grenzen, wurde mindestens 18 Journalistinnen und Reporter verhaftet. Ein Rückruf auf die Zeit, wo gar keine Presse möglich war. Inzwischen sind nämlich wieder einige aktiv und viele dieser festgenommenen Journalistinnen und Reporter berichten vor allem für unabhängige Medien oder auf YouTube-Kanälen über die Vorgänge im Land und versuchen, dieses Medienloch zu füllen. 2 von ihnen könnte ein Todesurteil drohen, im Wesentlichen, weil sie Verbrechen in der Region Tigray und Oromia dokumentiert haben. Genau deswegen werden sie jetzt angeklagt und praktisch mit einem Todesurteil bedroht. Deswegen sprach ich mit Reporter ohne Grenzen über genau dieses Thema und habe versucht herauszufinden, was die aktuelle Lage für Medienschaffende vor Ort ist. Und darauf hat mir Christopher Resch von Reporter ohne Grenzen geantwortet.
Vielleicht so das Wichtigste vorweg zu den beiden Todesurteilen, die da tatsächlich im Raum stehen könnten. Das ist alles sehr vage, haben wir von Reporter ohne Grenzen keine neuen Informationen. Sie sind nach unserer Erkenntnis aber auch nicht vollstreckt worden, glücklicherweise. Da werden wir auch dagegen kämpfen mit den Mitteln, die wir haben in einem Konflikt, der sehr undurchschaubar ist. Ja, von außen auch irgendwie bewusst abgeschottet werden soll oder eigentlich von innen nach außen abgeschottet werden soll. Ja, wir hatten enorm viele Verhaftungen von allen möglichen Menschen, aber vor allem natürlich von Menschenrechtsverteidiger und Verteidigerinnen und auch von Journalistinnen und Reportern. Da stehen abseits dieser Todesurteile lange Haftstrafen im Raum. Es gibt auch sehr kurze Haftstrafen, da werden Menschen freigelassen nach wenigen Tagen, aber es ist alles sehr, sehr willkürlich und sehr, sehr undurchschaubar. Also auch lokale Partnerorganisationen wie der Äthiopische Menschenrechtsrat, der kürzlich den Amnesty-Preis bekommen hat, haben große Schwierigkeiten durchzudringen, ne, wenn ein Journalist, eine Journalistin verhaftet wurde. Und das ist eine Lage gerade in Äthiopien, die, ich habe es jetzt mehrfach gesagt, undurchschaubar ist. Und wir müssen sehen, wie das grundsätzlich dort weitergeht. Das ist grundsätzlich eine sehr, sehr gefährliche Situation. Und richtig positiv blicken oder optimistisch gar können wir auf den Konflikt nicht.
Jetzt ist natürlich Äthiopien auch ein Land, in dem eigentlich auch eine gewisse Form von Pressefreiheit irgendwie verankert ist. Es gibt ja auch eine eigene Medienaufsichtsbehörde und auch der Premierminister Abiy Ahmed hat eigentlich ja auch versprochen, praktisch jetzt mit der Schaffung dynamischer Medien zu Frieden und Koexistenz beitragen zu wollen. Gleichzeitig gab es jetzt während diesen anderthalb Jahren Konflikt natürlich auch eine komplette Mediensperre für die Region Tigray, dass da keine Journalistinnen reingelassen wurden. Wie ist eigentlich dieses Vorgehen von der Regierung zu erklären, die ja auf der einen Seite irgendwie so eine Pressefreiheit garantieren soll und gleichzeitig aber jetzt hier gegen Medienschaffende vorgeht?
Ja, also du hast recht, gerade unter dem seit 2018 amtierenden Premierminister Abiy Ahmed hat das alles wirklich vielversprechend begonnen. Also auch in der Rangliste von Reporter ohne Grenzen, die wir jährlich rausgeben, von 2018, über 19 und 20 eine Verbesserung von über 50 Plätzen. Das hat auch aus heutiger Sicht, wo das nicht mehr ganz so nachvollziehbar erscheint, hatte das eigentlich gute Gründe unserer Wertung. Ne? Also Abiy Ahmed hat veranlasst, dass tatsächlich alle, wirklich alle inhaftierten Medienschaffenden freigekommen sind über die Zeit. Über 200 Medien, die aus verschiedenen Gründen verboten worden waren in den Jahren zuvor, wurden wieder zugelassen. Und das hast du angesprochen, es gibt dieses neue Mediengesetz, das ist 2021 veröffentlicht worden, das im Grunde ja also einen rechtlichen Rahmen setzt, der relativ liberal ist, relativ progressiv sogar. Aber jetzt ist Papier natürlich auch geduldig, ne? Und dieses Mediengesetz, und das ist auch eine unserer Forderungen, dass das anders ist, wird eigentlich halt einfach nicht beachtet. Galt bis zum Februar ein Notstand. Er hat schon mal sehr, sehr vieles von diesen zum Beispiel willkürlichen Verhaftungen von Journalistinnen und Reportern quasi rechtlich möglich gemacht, sage ich mal. Ne? Und der ist jetzt aufgehoben im Februar, glücklicherweise, aber es gibt immer noch das Antiterrorgesetz. Das beobachten wir in vielen Staaten. Da ist Äthiopien leider keine Ausnahme, dass unter einem drakonischen Antiterrorgesetz quasi darunter zusammengefasst wird und ja rechtlich legalisiert wird, ein Vorgehen gegen Journalisten und Journalistinnen. Ja, das ist so das eine. Also diese ganzen positiven Entwicklungen, die wir sozusagen herbeigehofft haben und die dann mit Ahmed auch ja vielversprechend gestartet sind, sind wieder zunichte gemacht. Ja, was hat er davon? Also grundsätzlich, er ist im Krieg, ne? Er wähnt sich nicht nur im Krieg, er ist im Krieg. Das ist tatsächlich in einem Krieg mit dem ersten Kriegstag und eigentlich auch schon lange genug oder oft genug lange vorher ein zweiter Krieg eben, der Krieg um die Narrative. Ne? Also es gibt ganz verschiedene Akteure und Akteurinnen in so einem Krieg und manche haben ein Interesse daran, gewisse Dinge ganz grell auszuleuchten, zum Beispiel Menschenrechtsverletzungen der vielleicht anderen Seite und manche Aspekte eben aber auch bewusst im Dunkeln zu lassen. Das beobachten wir ganz stark seit längerem schon im Russland-Ukraine-Krieg, aber in Tigray und in Äthiopien eben auch. So, ne? Das erklärt die Ausweisungen von internationalen Berichterstattenden. Da gab es zwei relativ hochrangige Fälle in Äthiopien und es erklärt auch das drakonische Vorgehen im Land selbst. Und wie ich eingangs sagte, das Terrorgesetz und der mittlerweile zwar aufgehobene Ausnahmezustand haben der Regierung die Mittel gegeben, dieses Vorgehen hintenrum sozusagen zu legalisieren. Und Menschenrechtsorganisationen wie die unsere haben tatsächlich gerade große Probleme, da reinzukommen erstens, klar, aber dann auch wirklich vor Ort zu recherchieren. Und darauf sind wir angewiesen. Ne? Wir brauchen den Kontakt, wir müssen aufklären, wir müssen Menschenrechtsverletzungen, die es natürlich unzweifelhaft gegeben hat, aber wir müssen sie belegen mit Beweisen vor Ort. Und das wird bewusst durch die äthiopischen Behörden und auch durch die Konfliktparteien auf allen möglichen Seiten, sage ich mal, erschwert.
Das heißt, es gibt praktisch vor allem ein Durchgreifen gegen alles an unabhängiger Berichterstattung, die sozusagen das eigene Narrativ kritisiert. Also Kampf der Narrative war gerade das Stichwort. Vielleicht da gleich mal auch der Blick auf sozusagen die anderen beteiligten Akteure, wie zum Beispiel eben die Befreiungsfront von Tigray, aber auch die Amhara-Milizen und weitere Gruppierungen, die sich da auf der einen oder anderen Seite irgendwie diesen Konflikt mit eingestimmt sind. Gibt es da auch Berichte von Verhinderung von Pressearbeit? Oder sieht es da ein bisschen anders aus?
Also nach unserer Kenntnis gibt es diese Verletzungen der Pressefreiheit und generell der Menschenrechte tatsächlich von allen Seiten. Wir müssen da schauen, letztendlich einzeln untersuchen, ne, so wie ich es vorhin angesprochen habe, aber dass da eine Seite vielleicht frei davon wäre oder zum Beispiel die Rechte von Journalisten und Journalistinnen vielleicht stärker achtet, ist uns eigentlich ehrlich gesagt nicht bekannt.
Jetzt ist natürlich auch so eine Kriegssituation für so Berichterstattung auch gar nicht so einfach. Es geht ja mehr um diese Menschenrechtsverletzungen, die zu dokumentieren und darzustellen. Was für einen großen Vorteil hätte das, wenn das gut möglich wäre, beziehungsweise welche Rolle können Medienschaffenden in dieser Situation dazu spielen, irgendwie zu ermöglichen, dass es auch wirklich zu einem anhaltenden Waffenstillstand und vielleicht auch einer friedlichen Lösung des Konfliktes beitragen, also dass das entstehen könnte?
Ja, also das ist eine vielschichtige Frage und ein vielschichtiges Thema letzten Endes. Ne? Wichtig ist, dass Medien da sind, um Menschenrechtsverletzungen aller möglichen Art zu dokumentieren und zur Aufklärung beizutragen. Die Aufklärung liegt dann bei den Strafverfolgungsbehörden, vielleicht irgendwann auch beim Internationalen Strafgerichtshof. Was mir persönlich aber auch wichtig ist, ist zu sagen, dass in einem Krieg wie dem in Tigray, Äthiopien oder eben auch in der Ukraine, Berichterstattung tatsächlich für die Menschen vor Ort, für die lokale Bevölkerung, die am meisten betroffen ist davon, ne, von diesen Kriegen, ja, einfach ganz simpel gesagt lebenswichtig und lebensrettend sein kann. Ne? Also wenn ich Journalisten und Journalistinnen habe, die mir beschreiben durch YouTube oder Facebook, das kann ja alles sehr schnell gehen, wo die Frontverläufe sind, wo es gerade gefährlich ist, wo es vielleicht morgen gefährlich werden kann, ne, dann rettet das im Zweifelsfall mein Leben. Also das ist tatsächlich nicht nur diese Dinge oder dieses Thema Menschenrechtsverletzungen, Aufklärung oder wir aus dem Ausland wollen Bescheid wissen, was da los ist. Nee, das hat tatsächlich eine extrem auf der persönlichen Ebene wirksame Komponente. Inwieweit jetzt der Journalismus, der freie Journalismus zu einer sozusagen ganz konkret zu einer Befriedung dieses Konfliktes beitragen kann, ist schwierig. Also davor geschaltet müsste letzten Endes die Bereitschaft der beteiligten Parteien sein, freie Presse zuzulassen, ne, und sie eben nicht als eine Kriegspartei der jeweils anderen Seite zu betrachten oder eben nicht sie auszuschalten, weil man im Dunkeln irgendwie leichter irgendwie sein Kriegsziel erreichen kann. Also das ist schwierig. Was wir aber auch unterstützt haben durch unsere Kontakte, die wir dann doch vor Ort irgendwie noch haben, ist so eine Bestrebung von quasi quer durch Konfliktlinien hinweg besetzte Gruppierung oder ja, Netzwerk wäre vielleicht das richtige Wort, von Journalisten und Journalistinnen für Frieden einfach zu werben, ne? Irgendwie bewusst sich dafür einzusetzen. Das ist natürlich irgendwie schwammig vielleicht und nicht so handfest, ne? Aber an dem Punkt, an dem wir in diesem Konflikt sind, geht es noch nicht so richtig konkreter.
Was müsste denn ganz konkret da jetzt vor Ort passieren, damit eine ordentliche Berichterstattung und damit vielleicht auch ein Dialog über die Fraktion hinaus möglich wird?
Ja, also auch da muss ich, ja, es gibt durchaus konkrete Dinge, das stimmt schon. Also man sollte aufhören, und das geht an viele Politiker und Politikerinnen, auch an den Premierminister Abiy Ahmed, quasi wirklich, und das ist sehr simpel und banal, zur Gewalt aufzurufen. Das passiert ständig. Es gibt Hetze, Diffamierungen in den sozialen Medien. Man sollte deeskalieren, sozusagen, von oben herab, soweit möglich. Man sollte ganz konkret inhaftierte Journalisten und Journalistinnen freilassen, die Anklagen fallen lassen, die pauschalen Vorwürfe fallen lassen, um eben die Berichterstattung auch wieder zu ermöglichen. Was ich vorhin meinte, die ist einfach eminent wichtig für die lokale Bevölkerung. Man sollte das Mediengesetz, das ja auf dem Tisch liegt, das verabschiedet wurde im vergangenen Jahr, ne, endlich umsetzen und nicht wahllos die Terrorismusgesetze auf Journalisten und Journalistinnen anwenden. Und wenn man das tun sollte, dann sollte man gefährlichst mit belastbaren Belegen kommen. Und das sehen wir gerade gar nicht. Und vielleicht ein bisschen über unsere Arbeit hinaus, weil auch die Haftbedingungen abseits dieses ohnehin schon schrecklichen Krieges ja menschenunwürdig sind häufig. Ne? Wir haben Berichte über Misshandlungen und Folter. Man sollte vor Ort da irgendwie was tun, man sollte die NGOs arbeiten lassen, um solche Menschenrechtsverletzungen, die häufig auch einfach so im Dunkeln geschehen, das ist ja oft auch nicht angeordnet, sage ich mal, ne? Aber in einem rechtsfreien Raum geschehen die dann. Man sollte also die NGOs arbeiten lassen, damit meine ich auch die unsere Reporter ohne Grenzen, um da eine Aufklärung und Klarheit zu schaffen. Also das war jetzt ganz viel, man sollte, man müsste. Ich weiß nicht, wer mir da jetzt zuhört.
Also so ganz konkret wäre da auch die Frage, wer ist dann die Person, die sollte? Bezieht sich das vor allem ja irgendwie auf die lokalen MachthaberInnen, je nachdem, wo man jetzt in Äthiopien ist, entweder die TPLF oder die Bundesregierung sozusagen?
Ja, am Ende schon. Ne? Also dort ist die Macht so, dass wir die Behörden, die können die Weichen stellen. Das bezieht sich schon auch auf, oder gerichtet sich schon auch an die internationale Gemeinschaft. Auch Deutschland spielt in dieser ja eine große Rolle. Und da sehe ich, und das liegt vielleicht auch an dem großen Konflikt Russland-Ukraine, der uns natürlich sehr beschäftigt. Und das ist auch richtig so, das würde ich gar nicht sagen. Aber es überlagert eben auch sehr, sehr vieles. Und da sehe ich von der deutschen Bundesregierung und der internationalen Gemeinschaft zu wenig Bewegungen. Ich weiß nicht, ob es was bringen würde, natürlich nicht. Ne? Aber ein Schweigen ist am Ende eine Ermutigung, weiterzumachen, wie es bisher ist. Und das können wir mit Blick auf Äthiopien nicht wollen.